Liebe Gemeinde, heute wird eine sehr große Betonung auf gesundes Essen gelegt, auf gesundes Wachstum. Ja, natürlich, viele Krankheiten entstehen, weil wir oft uns nicht gut ernähren und uns auch wenig bewegen. Ich möchte auf diese Thematik des Wachstums, des geistlichen Wachstums heute eingehen und auch auf unsere, deine, meine persönliche Beziehung zu Gott eingehen. Die Frage ist, wie können wir geistlich gesund wachsen? Wie können wir gesund als Christen geistlich leben? Eigentlich hat Gott alles so wunderbar geschaffen, sowohl in der materiellen Schöpfung als auch in der geistlichen Schöpfung. Er hat darin Gesetze gelegt, den genetischen Code gegeben, und wenn man die richtigen Umstände dafür gibt, dann wird das von sich selbst gut gehen. Ich weiß und ich denke, es ist kein Geheimnis, dass die Gemeinden nicht nur in Deutschland, sondern weltweit nicht auf einem hohen geistlichen Niveau leben. Nicht das erfahren, was Jesus uns am Kreuz erworben hat. Wir sind, wie der Philosoph Nietzsche sagen, man sieht an uns, dass wir nicht erlöst sind. Und da wollen wir Christen andere Menschen zu Christen machen, und die sehen an uns, ach, irgendwas stimmt nicht. Also der Apostel Paulus zum Beispiel war von der Gemeinde in Korinth nicht so sehr beeindruckt. Er hat sie gegründet. Und er schreibt ihnen Folgendes, 1. Korinther, Brief Kapitel 3. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, irdisch orientiert, fleischlich, nach dem eigenen Willen, eigenwillig, sondern als zu Fleischen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr vermochtet es noch nicht. Ihr vermögt es auch jetzt noch nicht. Denn ihr seid noch fleischlich, egoistisch orientiert. Der Wille, der eigene Wille ist maßgeblich für sie gewesen. Deswegen sind sie Kinder geblieben, Babys, die Milch brauchen. Und dann passen wir mal auf und überprüfen wir unser eigenes Leben, ob das bei uns so stimmt. Er begründet das. Denn da Eifersucht und Streit unter euch sind, seid ihr nicht fleischlich und wandelt menschlich, nach menschlichen Maßstäben. Er war sehr unglücklich darüber. Die Gemeinde, die er selber gegründet hat. Ebenso schreibt der Autor von dem Hebräerbrief, Kapitel 5, Vers 12, er schreibt an die Adressaten, an diesen Judenchristen: Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe, das ABC der Aussprüche des Wortes Gottes sind. Ihr seid solche geworden, die Milch nötig habt und nicht feste Speise. Liebe Brüder und Schwestern, ich weiß nicht, wie ihr das persönlich empfindet. Es ist so traurig. Es ist so traurig, wenn wir als Christen Babys bleiben. Es ist so sehr traurig, jetzt bildlich gesprochen, wenn Eltern Kinder, ein Kind haben, und er bleibt nach 15 Jahren genau dasselbe auf ein Baby. das niederschmetternd. Und so etwa müssen wir das Empfinden von dem Apostel Paulus registrieren. Es ist so etwa wie, wenn ich ein Kind hätte, er geht in die Schule, fängt mit der ersten Klasse und bleibt dort 15 Jahre lang. Das können wir sehr gut als Eltern nachempfinden. Ich weiß nicht, was dein persönlicher Zustand ist, wie du dich selber beurteilst. Sehr wichtig, dass wir beten, wie David gebetet hat. Erforsche mich, oh Gott, und lass mich wissen, wo ich stehe. Wie beurteilst du mich? Ich öffne mein Herz für dich. Ich möchte vorwärts gehen und wachsen. Jetzt frage ich dich persönlich, du beantwortest das, du beschäftigst dich damit persönlich. Wächst du als Christ? Machst du Fortschritte im Glauben? Oder bist du noch in der ersten Klasse? Sehr demütigend. Es ist sehr demütigend für uns als Christen, besonders wenn wir hoch von uns denken, dass wir feststellen, ach, das ist gar nicht so bei mir. Aber das ist sehr heilsam, dass wir die Wahrheit über uns persönlich erfahren. Das ist der Ausgangspunkt zum Wachstum. Ja, ich möchte zu dieser Thematik ein Text aus dem 1. Petrusbrief lesen, 1. Petrusbrief, Kapitel 2, von Vers 1 bis 8. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, zu ihm kommend, als zu einem lebendigen Stein, vom Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar. Lasst euch auch als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohl annehmbar durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Stein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu auch sie bestimmt worden sind. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern, wie können wir geistlich wachsen? Sehr ernste Frage. Wächst du oder stagnierst du? Bist du auf demselben Stand, wie du vor 10 Jahren gewesen bist? Also der Grundgedanke von diesem Text ist folgendes zum Wachstum. Erstens, sage Nein zur Sünde. Und zweitens, beschäftige dich mit dem Wort Gottes. Und drittens, suche die Nähe Jesu Christi. Vers 1, sage Nein zur Sünde. Legt nun alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles Üble nachreden. Und ich möchte ein paar Vorbemerkungen dazu sagen. Wäre es möglich, ein Glas Wasser zu haben? Danke. Vielen Dank, Entschuldigung. Ich möchte diese Vorbemerkung machen, weil wir sonst die Karre vor dem Pferd stellen. Das Neue Testament enthält sehr viele Befehle, Imperative nennt man sie sprachlich, und Aufforderungen für uns Christen. Und jetzt müssen wir verstehen, das ist nicht etwas, was wir aus uns selbst tun, sondern das beruht, wie man auch sprachlich sagt, auf den Indikativen, auf das, auf die Wirklichkeit, was Jesus Christus für uns gemacht hat. Sonst wäre da unser Christsein ein frustrierender Krampf. Und ich habe den Eindruck, dass wir oft in dieser Klemme befinden. Wir versuchen, aus uns selbst zu tun und wissen gar nicht, was Jesus für uns getan hat. Also die Imperative, die Befehle in dem Neuen Testament beruhen auf die Indikative, was Jesus für uns gemacht hat. Mit anderen Worten, Christsein fängt nicht mit einem großen Tun meinerseits, sondern fängt mit einem großen Getan von Jesus Christus. Wenn du das andersrum machst, wirst du ein elendes Leben als Christ führen. Jesus Christus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Niemand kann etwas zu seinem Werk hinzufügen. Wir beziehen das aus der Reformation nur auf die Gerechtigkeit vor Gott. Aber das gilt genauso für unser Leben als Christen. Und jetzt passen wir auf, wie Petrus jetzt diese Christen adressiert, wie sie anspricht. Er sagt, als neugeborene Kinder oder Säuglinge. Er spricht Christen an, die geistlich geboren sind, die vom Geist Gottes geboren sind, die eine neue Schöpfung in sich selber haben. Er fängt sogar seinen Brief an, Vers 3, er sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Christen, echte Christen, sind Menschen, die wiedergeboren sind, die vom Geist Gottes wiedergeboren sind. Sie sind eine neue Schöpfung, sie haben ein neues Leben in sich, eine neue Natur, die eigentlich nach Jesus und nach Gottes Wort und nach seinem Willen schreit und die Sünde hasst. Sie haben das Wesen Gottes durch diese neue Geburt. Das kann man nicht genug betonen, weil wir als Christen fangen in der Mitte irgendwo an. Und Paulus betont das, dass wir keine Hoffnung haben, wenn wir nicht wiedergeboren sind. Dass der Mensch tot in Sünde ist. Durch die erste Geburt, ich und du werden geboren, tot, geistlich tot. Und wir müssen auferweckt werden. Er schreibt an die Epheser, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in Sünden. Jesus sagt zu Nikodemus, das ist die Elite der Juden, der Höchste. Ein Mitglied des Hohen Rates, und ein Lehrer Israel, das müssen wir vorstellen. Ein Lehrer Israel. Und er sagt ihm, Nikodemus, übrigens Nikodemus auch bedeutet, das griechische Bedeutung von dem Namen Nikodemus, also Herrscher über das Volk. Der war ganz oben. Er dachte, er kommt in den Himmel, alles ist okay. Ich habe Theologie studiert, ich bin ein Rabbiner, ich bin im Synedrium. Ich sage ihm, Nikodemus, du musst von oben geboren werden. Wundere dich nicht. Er weicht aus, er versteht nicht, was das ist. Er ist total verwirrt, weil er bisher hatte auf der menschlichen Ebene, er war tot in Sünde. Er hat gesagt, was heißt das? Bist du jetzt verwirrt, wenn ich das sage? Und wenn du verwirrt bist, dann bitte klär das. Unbedingt klären mit jemandem, der kompetent ist, darüber reden. Es gibt keine Fortschritte im Wachstum, wenn du nicht wiedergeboren bist, wenn du nicht eine neue Schöpfung geworden bist. Und sei guten Mutes, wenn du mit Nein sagst, ich weiß nicht, was das ist, dann hast du Hoffnung, der Anfang kann kommen für dich. Die Türen des Himmels können sich öffnen. Unbedingt klären, was das heißt, wenn du es nicht weißt oder verwehrt bist. Und es ist klar, Wachstum, egal auf welcher Ebene, menschlich oder pflanzlich oder geistlich, setzt Leben voraus. Nichts kann wachsen, der nicht Leben hat. Hier geistliches Leben. Und alles, was nachher der Apostel Petrus uns schreibt hier in diesen 8 Versen, ist belanglos, wenn du nicht wiedergeboren bist. Aber wenn du wiedergeboren bist und Christ bist, dann absolut. Und dann sehen wir, wie er das betont, 3 oder 4 Verse vorher. In Kapitel 1, Vers 23 betont Petrus, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen Samen, sondern aus unvergänglichen Samen durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. 3-mal, Kapitel 1 und hier 2, spricht er dieses Thema an. Und dann baut er darauf. Dann kann man darauf bauen und sagen, was er sagt, diese Imperative. Und er fängt an, legt alle Bosheit ab. Als wiedergeborener Mensch, als Christ, leg alle Bosheit ab. Vorher kannst du das nicht ablegen, weil du Sünde bist. Alles, was wir sind, Paulus sagt, in mir, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Wir sind in Sünde geboren und Sklaven der Sünde und von der Sünde durch die erste Geburt gebunden, beherrscht von der Sünde, verkauft unter der Sünde. Und jetzt sagt er, jegliche Art von Bosheit leg ab. Darf ich mal das so sagen? Alles, was dein Gewissen zensiert, sagt Nein dazu. Wir müssen achten, dass wir als Christen, als wiedergeborene Menschen nicht unser Gewissen vergewaltigen, dass das Organ, den Gott in uns eingebaut hat, umbelebt hat, nachdem wir wiedergeboren sind. Und dann nennt er jetzt ein paar konkrete Dinge, was diese Bosheit sein kann. Also er fängt zuerst mit Trug an. Unehrlichkeit. Ich habe die Erfahrung gemacht von der Bibel und von Beobachtung, Gott setzt nur eine Bedingung. Nur eine Bedingung, damit man ihn kennenlernt und dass man ehrlich ist. Und nicht die Tatsachen, die Wahrheit manipuliert. Es gibt keine geistlichen Fortschritte für uns als Christen, wenn wir unehrlich sind. Die Wahrheit kann nicht übergangen werden. Die Wahrheit ist zentral. Wer wiedergeboren ist, will die Wahrheit, auch über sich selbst, auch wenn es weh tut. Das ist größer als die Liebe zu der eigenen Schmeichelung, die Wahrheit für den Christen. Jesus ist die Wahrheit, Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Und das Wort Gottes sagt Jesus in seinem Gebet zu Gott: Dein Wort ist Wahrheit. Eine Frage: Hast du das schon mal erlebt, wie ich das erlebe? Dass ich etwas, die Umstände, etwas verdrehe, damit ich doch gut vor dem anderen erscheine. Das ist so einfach, trivial. Aber es ist so. Es ist so, dass Jesus ist die Wahrheit. Und wir lesen in Kapitel 2, das ist ein Zitat von Jesaja, vom Propheten Jesaja, dass in dem Mund Jesu war niemals ein Trug herausgegangen. Etwas Verzerrtes von der Wahrheit. Wahrheit, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Geradheit ist ein zentrales Element eines Christen. Wenn du die Wahrheit ablehnst und darauf keinen Anspruch hebst und darauf bestehst, wirst du höchstwahrscheinlich kein Christ. Also, es ist so, Lügen sind nicht so trivial, wie wir meinen. Auch kleine Lügen, auch weiße Lügen. Denn der Teufel, sagt Jesus, ist der Vater der Lüge, der Erfinder der Lüge, und das hat die ganze Schöpfung und uns auch in den Abgrund gebracht. Weil wenn er redet, redet er die Lüge. Er ist der Erfinder der Lüge, um zu seinen eigenen Zwecken und Gewinn zu kommen. Im Mund von Jesus war niemals Trug gewesen. Ich sage jetzt dazu für mich: Herr Jesus, bitte lass mich so ähnlich dir ähnlich sein, dass ich wahrhaftig bin und dass die anderen nicht getäuscht werden durch das, was ich sage. Zweitens, lege die Heuchelei ab. Alle Menschen, die in die Hölle kommen, heucheln. Heuchelei und Heuchler kommen in die Hölle. Lügner auch. Menschen, die die Lüge praktizieren. Heuchelei bedeutet, dass ich mich nach außen darstelle, anders als ich es bin, damit ich Ehre und Ansehen von den Menschen bekomme. Jesus sagt, redet von den Heuchlern, die an den Straßenecken beten, damit die anderen sehen, wie fromm sie sind. Ich sage, das sind Heuchler. Damit sie Ehre von Menschen bekommen. Eine Frage: Tust du Dinge, um Ehre von Menschen zu bekommen? Das ist höchst gefährlich. Höchst gefährlich. Suche die Ehre Jesu. Und Heuchelei ist nicht so einfach. Du kannst nicht sagen, ich habe damit nichts zu tun. Du sagst, warum? Ich sage dir, warum. Weil der Schreiber dieses Briefes, der Apostel Petrus, der erste von den 12, der hat geheuchelt. Als Apostel. Er wusste, wovon er redet. Wie das in uns liegt, in unserem sündhaften Wesen, in die Sünde, wie die Bibel sagt, in uns rum. Und er musste von dem Apostel Paulus öffentlich korrigiert werden. Das ist sehr demütigend. Und besonders, weil man Apostel ist, wie Petrus. Schließe mal das in Galater 2, 13, damit wir sehen, wie wir betroffen sind, wie wir in dieser Gefahr sind, stehen zu heucheln. Es heißt hier, und mit ihm, sagt der Apostel Paulus, Galater 3,13, und mit ihm, mit Petrus, heuchelten auch die übrigen Juden, sodass selbst Barnabas, das war der Mitarbeiter, die beiden waren ein Team, Missionsteam, Paulus und Barnabas, dass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Liebe Brüder, es ist nicht nur, dass Petrus geheuchelt hat, er hat andere mitgeschleppt. Das ist so wie ein Virus, aber tödlicher. Er hat andere mit seiner Heuchelei, die ganzen Juden und sogar Barnabas fortgerissen mit dieser Heuchelei. Und liebe Brüder und Schwestern, lass mich den Schluss ziehen. Wenn diese zwei geistlichen Giganten, der Apostel Petrus und der Apostel Barnabas, die Elite des ersten Jahrhunderts und der ersten Christen heucheln, dann kann ich das und du kannst es auch. Vielleicht stellst du fest ab und zu, wo du das gemacht hast. Jeder von uns kann in diese Falle hineintappen. Schon die Frage, die saloppe Frage, vielleicht uninteressierte Frage, wie geht es dir, kann mich in diese Falle bringen. Weil wenn es mir schlecht geht, will ich das nicht sagen, dass mir schlecht geht. Liebe Brüder und Schwestern, lass uns Mut zur Wahrheit haben, ja, und sagen, es geht mir schlecht. Mal sehen, wie der andere dann reagiert darauf. Wir dürfen sagen, es geht mir schlecht. Es ist menschlich. Es ist okay. Es ist besser, als zu sagen, es geht mir gut, wenn es mir schlecht geht. Ich frage mich über Jahrzehnte hin, wie ehrlich sind wir als Christen miteinander? Was für eine Rolle spielt die Wahrheit und die Ehrlichkeit in unserem Umgang miteinander und mit anderen. Drittens sagt er, legt Neid ab. Übrigens, die Worte Heuchelei und Neid sind im Plural, in der Mehrheit, im Griechischen. Und das bedeutet alle möglichen Arten von Neid und Heuchelei. Die können sich völlig anders können sehr fromm aussehen sogar. Es ist so, sogar der Statthalter, der römische Statthalter Pontius Pilatus, hat erkannt, dass diese geistlichen Führer der Juden damals Jesus aus Neid ihm überliefert haben. Die wollten ihn loshaben. Ist das nicht eigenartig, dass er das erkennt und sie es erkennen nicht? Sie waren neidisch, weil es so natürlich war, so echt, so vollmächtig, wie die Leute ihn mochten, wie sie ihm zuhörten, wie sie zu ihm in Massen kamen, um seine Predigten zu hören. Kennst du dieses unwohle Gefühl, wenn du hörst von einem Rivalen oder hältst für einen Rivalen? Dass es ihm gut geht. Es ist Neid. Salomo, der König Salomo, der weise König Salomo, sagt in seiner Jugend, wer kann vor dem Neid bestehen? Liebe Brüder und Schwestern, das sind Dinge, die wir auch uns selbst als es bekennen müssen, wenn wir neidisch sind. Und du brauchst nicht neidisch sein, weil Gott so viel hat und uns nicht vorenthalten hat. Er wird dich glücklich machen, dass du dich auch freust, wenn die anderen sogar gesegneter sind als du. Und viertens, lege Verleumdung ab. Kennst du das? hinter den Rücken von jemand reden, um ihn zu entwerten und dich, damit du dich besser fühlst. Wenn du etwas Berechtigtes hast gegen jemand, geh zu ihm persönlich und sag es ihm unter vier Augen. Kläre das, aber nicht hinter den Rücken reden. Und das zerreißt die Gemeinde in Fetzen, auch wenn es nicht öffentlich wird und bekannt wird. Zerstört Beziehung, die echte Gemeinschaft. Natürlich hindert dein Wachstum. Also, wir sollen alle Arten von Bosheit ablegen. Die Unehrlichkeit, die Heuchelei, der Neid und die Verleumdung. Sage nein, ich brauche das nicht. Ich bin neu geboren. Jetzt kommen wir zu den Positiven. Das war das Negative, was man ablegen soll. Zweitens sagt er, und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Wie neugeborene Kinder, wie Säuglinge, schreit nach dem Wort Gottes. Das ist das Verlangen der neuen Schöpfung. Die alte Schöpfung hat ihre Werte und die neue Schöpfung hat auch ihre andere Welt. Wer wieder geboren ist, wo geistliches Leben da ist, da sehnt man sich nach dem Wort Gottes. Ich kann mich erinnern, als vor einigen Jahren, als unsere erste Tochter geboren wurde, dass sie uns durch ihr Schreien herausgerissen hat aus dem Schlaf, weil sie Hunger hat. Und dann wurde ihr Milch gegeben. Sie war hungrig. Da ist Leben, die schreit. Und ebenso sagt der Apostel Petrus, so schreit nach dem Wort Gottes. Wenn geistliches Leben da ist, dann ist Hunger nach diesem Wort Gottes. Und das Wort Gottes, die Bibel, ist die unverfälschte Milch, die uns zum Wachstum verhilft. Und welches Glück, liebe Brüder und Schwestern, das Wort Gottes uns gibt. Wir haben in der Schriftlesung etwas vom Psalm 119 gehört. Psalm 1. Glücklich. Glücklich ist der Mensch, der nicht lebt in den Werten der Gottlosen, sondern seine Lust, seine Freude am Wort Gottes hat. Es schade, dass die meisten Übersetzungen übersetzen Gesetz. Eigentlich heißt das Tora, heißt Unterweisung, lebendige Unterweisung, die unser Leben erfreut und bereichert. Ich möchte nochmal auf Psalm 119 ein paar Verse lesen, wie dieser Psalmist Gottes Wort so geliebt hat und danach geschrien. Psalm 119, Vers 14, an dem Weg deiner Zeugnisse habe ich Freude mehr als an allem Reichtum. Ich habe einen Sohn, der im Beruf steht und der hat einen gewissen Erfolg jetzt, er freut sich darauf und er versucht noch mehr zu steigen. Und ich meine ihn, es ist gut, dass wir unseren Beruf gut ausführen als Christen. Das sollten wir tun. Ob ich und du das Wort Gottes mehr lieben als Geld, Gold und Silber? Frag dich das. Lieber ist mir, Vers 72, lieber ist mir das Gesetz deines Mundes, wieder die Unterweisung deines Mundes als Tausende von Gold- und Silberstücken. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Er war so glücklich. Kennst du diese Freude am Wort Gottes? Oder ist es ein leeres Buch? Und ich möchte hier bekennen, dass auch für mich ein leeres Buch, wenn ich irgendwie ungehorsam bin, nicht meine eigenen Wege gehe, bestehe darauf, dann wird dieses Buch ein verschlossenes Buch sein. Dann lese ich, aber da ist keine Resonanz. Kennst du das? Kennst du das, dass du manchmal große Mühe hast mit dem Wort Gottes und dass es dir nicht sagt? Und das kann auch, braucht keine Schuld vorliegen, das kann auch eine Erziehungsmaßnahme Gottes, damit wir einfach sehen, wie wir angewiesen sind, dass der Heilige Geist uns das Wort aufschließt. Und wenn du das nicht erlebst, diese Freude am Wort Gottes, möchte ich dich einladen, dass du anfängst und sagst: Herr Jesus, ich komme, ich möchte dein Wort lesen, bitte rede zu mir. Und damit sagt der Apostel Petrus, damit ihr durch die Milch des Wortes Gottes also wächst. Wie wächst ein Baby? Er kriegt Milch. Und es ist erstaunlich, wie schnell die am Anfang wachsen, durch die Milch. Ich denke und ich bin davon überzeugt, dass das Problem der Gemeinde, auch ich denke hier in Deutschland, ist, dass wir das Wort Gottes so vernachlässigen. Das ist für uns kein Schatz, so wie der Psalmist sagt. Es ist kein Krampf, das Wort Gottes zu lesen, sondern der Psalmist wollte das. Und er war beglückt im Umgang mit dem Wort Gottes. Und das ist so schade, weil über die Jahrzehnte merke ich, wie oberflächlich ist unser Umgang mit dem zu denken, zu reden, zu Werte, zu begehren. Wenn wir mit Freunden kommen, was für Themen behandeln wir? Worüber reden wir? Ich weiß, es gibt eine falsche Frömmigkeit, aber das will ich jetzt hier nur erwähnen, aber es gibt das echte Freude am Wort Gottes. Und er sagt, in Vers 3, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, das ist kein Krampf mit dem Umgang mit dem Wort Gottes, sondern wir schmecken, wir erfahren, welche Freude er uns gibt. Wie er uns erfreut, wie er uns befreit. David wusste darum, der Mann nach Gottes Herzen. Er sagt, in deiner Gegenwart, Psalm 16, in deiner Gegenwart sind Freuden in Fülle und Lieblichkeiten, Glück zu deiner Rechten immer. Und wer das geschmeckt hat, diese Freude, die wir nirgendwo sonst erleben, der wird wie Petrus sagen zu Jesus Christus: Herr, zu wem? Zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Liebe Brüder und Schwestern, das ist, was Jesus uns schenken will, dieses Glück seiner Gegenwart, seines Wortes, seines Redens, das alles andere wirklich verpasst. Also erstens sag Nein zur Sünde, lies die Bibel und drittens suche die Nähe Jesu. Es heißt in Vers 5, zu ihm kommend, als zu einem lebendigen Stein, vom Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und was war, geh zu ihm, such ihn. Suche, sag Herr Jesus, ich komme zu dir, ich möchte einfach Zeit mit dir verbringen. Ich komme, weil du mich einlädst, weil du mich liebst und weil du für mich gestorben bist. Er ist der lebendige Stein, der von Anfang an in dem Plan Gottes steht, der Eckstein, der Grundstein, die Grundlage, das Fundament. Er ist auserwählt von Gott, aber Menschen haben Jesus nicht erkannt und haben ihn verworfen. Jesaja 53, das große Kapitel über den Jesus, den Knecht Gottes. Er hatte keine Schönheit, das wie seiner begehrt hätte damals. Er war einfach, er wollte nicht Leute beeindrucken. Er war Gott und trotzdem so arm und wie wir es sind, einfach Menschen. Lasst auch euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohlannehmbar durch Jesus Christus. Gott will uns Jesus ähnlich machen. Das ist sein Plan. Er ist nicht zufrieden mit so oberflächlicher Frömmigkeit. Er muss der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Wir müssen, ich und du, müssen Jesus Christus ähnlich werden im Charakter. Und wir sind Stein, ein Stein. Jeder von uns, der wiedergeboren ist, ein Stein in diesem geistlichen Haus, in der Gemeinde. Und liebe Brüder und Schwestern, die Gemeinde besteht aus nicht nur aus einem Stein, aus mir, aus dir, sondern wir haben Steine unter uns, die uns tragen. Wir haben Steine über uns, den wir tragen müssen. Wir haben Steine zur Linken und Steine zur Rechten. Und das ist nicht einfach. Gott muss an mich und an dir arbeiten, damit wir passen. Ich bin aufgewachsen an einem Ort, wo man Häuser aus echtem Stein vom Steinbruch gebaut hat. Die Steine wurden vom Steinbruch gesprengt. Die hatten keine Form, die passen. Und dann kommt der Facharbeiter und meißelt jeden Stein mit Mühe, Not, dass er genau passt an dem Ort. Und liebe Brüder und Schwestern, Gott muss das mit mir und mit dir machen, damit wir passen. Sonst haben wir kein Haus, der gut aussieht. Er muss uns meißeln, er muss uns formen und das tut weh. Und wenn du fragst, warum habe ich diese und jene Not und warum das und mir passiert, ich sage es dir. Gott meißelt dich, damit du in die Gemeinde passt, wie jeder einzelne Stein genau gemeißelt werden muss. Ich habe diese Facharbeiter bestaunt, wie sie an einem Stein so lange gearbeitet und gehauen haben, bis sie die richtige Maße gemessen und so, bis er richtig passt. Wehr dich nicht gegen die Schwierigkeiten und Not in deinem Leben, sondern sage, Herr Jesus, öffne mir die Augen, lass mich verstehen, was du einfach mit mir willst, damit ich in deinem Bau richtig passe. Und es ist erstaunlich, dass wir Christen, wir sind ein königliches Priestertum. Priester sind Menschen, die Gott dienen. Dass wir Gott dienen und loben und preisen, das ist, was hier genannt wird, Schlachtopfer. Wobei Jesus ist der verheißene Eckstein. Ich lese mal die Vers 6 und 8 und ich möchte nur kurz darauf eingehen. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Stein. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. In der Schrift heißt es, Gott hat einen Plan. Alles ist klar für ihn, für uns nicht. Und es heißt in Zion. Zion war das Teil von Jerusalem, wo David wohnte und wo er später die Bundeslade, das repräsentierte die Anwesenheit Gottes, zu sich gebracht hat. Und jetzt, damit wir nicht total durcheinander kommen, oder doch, es gibt ein himmlisches Jerusalem, es gibt ein irdisches Jerusalem, es gibt ein himmlisches Zion, es gibt ein irdisches Zion. Bedenken wir, wenn wir einfach die Bibel lesen. Und Jesus ist der Eckstein, die Grundlage. Und wer ihm vertraut, wer von uns sein Leben Jesus Christus anvertraut, wird nicht enttäuscht werden oder beschämt werden. Und er sagt hier, euch, die ihr glaubt, bedeutet er, Jesus Christus, die Kostbarkeit. Für uns ist Jesus Christus der größte Schatz. Hast du dieses Empfinden für Jesus? Ist er für dich so ein Schatz? Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben ihn verworfen, aber von Gott ist er auserwählt worden. Und es gibt ein sehr schönes Lied, das nicht mehr gesungen wird unter Christen oder wenig gesungen wird. Und, Schönster Herr Jesu heißt es. Schön sind die Felder, schöner sind die Wälder in der schönen Frühlingszeit. Jesus ist schöner, Jesus ist reiner, der unser traurig Herz erfreut. Und die anderen, die Jesus ablehnen, heißt es in 7b, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und zum Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich, die sind nicht gehorsam dem Wort und die stoßen sie sich dran an diesem Stein des Anstoßes. Und ich will nicht darauf eingehen, aber an Jesus Christus kann absolut niemand vorbeigehen. Vielleicht in diesem Leben schon. Jeder Mensch wird eines Tages vor Jesus Christus stehen und er wird ihn als Richter oder Erlöser erfahren. Und darf ich mal das so zusammenfassend sagen? Der größte Verlust, die größte Tragödie, liebe Freunde, ist, wenn du an Jesus Christus vorbeigehst und ihn nicht als Gottes Sohn und Gottes Sohn erkennst und dein Leben ihm gibst. Ich hoffe, dass niemand hier oder der zuhört, das tut und Jesus Christus ablehnt. Und das, sondern ich möchte jede Person einladen, auch wir, die wir glauben, dass wir zu Jesus Christus kommen, ihn zum ersten Mal vielleicht kennenlernen oder unsere Erkenntnis von ihm vertiefen. Und das ist das größte Glück, das wir erleben können, mit ihm zu leben, für ihn zu leben. Und unser Leben mit ihm zu gehen. Das ist absolut, absolut unbestreitbar das Größte, was ein Mensch in diesem Leben je haben kann. Amen.